durch Dur und Moll. Manchmal ist das Leben einfach. Wir können uns freuen und wir können genießen. Und manchmal wird das Leben schwierig. Es kommen dunkle Zeiten, Zeiten des Fragens und des Zweifelns. Im Leben gibt es beides. Und auch die Psalmen sprechen sowohl die guten als auch die schwierigen Zeiten an. Psalmen sind ehrlich, schonungslos. Sie bringen die innersten Gefühle der Menschen zum Ausdruck, auch die negativen. Auch diejenigen, die wir sonst lieber verschweigen, die uns vielleicht peinlich sind, die unangebracht scheinen, die wir uns womöglich selbst gar nicht eingestehen wollen. Psalmen sprechen von Gefühlen wie Neid, Trauer, Frustration, Angst, Hass. Sie verfluchen Menschen, versinken im Selbstmitleid und beschweren sich über Gott. Die Psalmen sprechen alles aus. Und das ist gut so. Es hilft nicht, die Gefühle, die wir in uns haben, zu verschweigen. Wir dürfen und sollten sie bewusst wahrnehmen. Und sie dürfen auch mal laut ausgesprochen werden. So wie in den Psalmen. Die Psalmen bleiben dann aber nicht bei diesen negativen Gedanken stehen. Und auch das dürfen wir uns abgucken. Das, was wir fühlen, ehrlich auszusprechen, aber dort nicht zu verharren und darin zu versinken, sondern den Blick auch wieder auf das Positive zu lenken und auf Gott zu schauen, denjenigen, der da ist, in guten und in schwierigen Zeiten, in Dur und Moll. Die Psalmen sprechen auch von Freude, Hoffnung, Frieden, Dankbarkeit, Vertrauen. Der Großteil der Bibel ist in Prosa verfasst, also einer freien, nicht durch Reim, Rhythmus oder Verse gebundenen Form der Sprache. In den Psalmen aber auch und auch an einigen anderen Stellen in der Bibel finden wir die Schreibform der Lyrik, der Dichtung, der Poesie. Diese vermag durch eben solche Mittel wie Rhythmus und Versform umso mehr subjektives Erleben, Gefühle, Stimmungen oder Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Lyrik hat oft einen viel tieferen Effekt auf Menschen als Prosa. Sie berührt intuitive, kreative Teile unseres Gehirns, die durch einfache Argumente oft unberührt bleiben. Lyrik spricht uns an, weil sie unserem Bedürfnis nach Schönheit, Balance und Symmetrie entspricht. Lyrik kann uns zum Handeln motivieren. Man kann sie sich auch viel besser merken, vor allem im Zusammenhang mit Musik. Viele unserer theologischen Ansichten lernen wir über Lieder. Deswegen ist es auch so wichtig, gut zu prüfen, welche Lieder wir in den Gottesdiensten singen und dass sie mit der Bibel übereinstimmen. Der Effekt von Lyrik geht aber dann verloren, wenn man sie einfach leise vor sich hin liest. Die Psalmen sind dafür gedacht, laut gelesen zu werden. Das macht etwas mit uns. Manchmal fordern sie uns auch zu körperlichen Handlungen auf, die Arme zu heben, uns hinzuknien, zu tanzen oder zu schreien. Probiert auch das mal aus. Lyrik an sich ist eine künstliche Form des Schreibens. Man würde so normalerweise nicht sprechen. Man kann Gedichte nicht einfach so herunterschreiben, sondern man muss sich vorher darüber Gedanken machen, was man sagen will und wie man es sagen will. Man könnte jetzt argumentieren, dass fertige Psalmen oder auch Lieder nicht dieser spontanen, persönlichen Beziehung mit Gott entsprechen, die wir uns eigentlich wünschen, dass wir lieber unsere eigenen Worte finden sollten. Aber Psalmen können uns helfen, wenn wir eben keine Worte finden. Sie beschreiben oft eine sehr persönliche Beziehung zwischen dem Psalmbeter und Gott, die wir vielleicht selbst so gerade nicht erleben oder auch noch nie erlebt haben. Das kann uns motivieren, noch mehr nach dieser Beziehung zu suchen. Und manchmal tut es auch gut, Dinge zu sagen oder zu singen, die wir vielleicht gerade nicht fühlen. Als Ermutigung, als Wunsch oder um bestimmte Wahrheiten für die Zukunft im Gedächtnis zu behalten. Es ist gut, auch Psalmen zu lesen, die vielleicht aktuell nicht relevant erscheinen. Denn vielleicht wird eine Zeit kommen, in der sie relevant werden. In den Psalmen steckt ganz viel drin und das dürfen wir nutzen. Die Apostel und auch Jesus selbst beten Psalmen, wenn sie unter Druck stehen und mit schwierigen Situationen konfrontiert sind. Und ich habe schon von vielen Menschen gehört, die in Zeiten von Krankheit und dem nahenden Tod Psalmen beten. An die können sie sich erinnern. Sie geben ihnen Kraft und Trost. Man kann Psalmen natürlich auch in seine eigenen Worte umformulieren oder seine eigenen Psalmen schreiben. Heute geht es um Psalm 73. Der Titel dazu ist Unbeirrt, das große Dennoch. Und was genau es mit diesem Dennoch auf sich hat, das erzähle ich euch später noch. Der Psalm beginnt direkt mit einem Bekenntnis. Gott ist gut zu Israel, zu denen, die ein reines Herz haben. Das steht erstmal als Aussage über allem. Gott ist gut. Das will der Psalmbeter vermitteln. Das ist ihm wichtig. Deswegen steht es gleich am Anfang. Und auch am Ende kommt der Psalm genau da wieder an. Dazwischen allerdings ist ein langer Teil, in dem der Psalmbeter klagt. Er spricht von einer Ungerechtigkeit, die er wahrnimmt und die ihn umtreibt. Er schreibt: Ich aber wäre fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen kostbaren Halsschmuck und ihre Grausamkeit umgibt sie wie ein kostbares Kleid. Sie triefen vor Fett und tun, was immer ihr Herz begehrt. Sie verspotten andere und reden nur Böses. Verächtlich verhöhnen sie andere. Sie prahlen, als kämen ihre Worte vom Himmel. Die ganze Welt hört ihre angeberischen Worte. Das verwirrt und verunsichert die Menschen, sodass sie ihren Worten Glauben schenken. Sie fragen: Weiß Gott überhaupt, was da vor sich geht? Sieht der Höchste, was hier geschieht? Schau dir die gottlosen Menschen an. Während ihr Reichtum wächst, führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. Der Psalmbeter beschreibt ganz ehrlich, wie es ihm ging und was er dachte. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und beschönigt auch nichts. Er schreibt auch von Scheitern und Versagen. In Vers 2: Ich wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Wir dürfen uns den Psalmbeter ruhig zum Vorbild nehmen in seiner Ehrlichkeit. Wer von uns ist denn schon perfekt? Wer von uns ist noch nie in Straucheln geraten? Wer von uns hat noch nie jemanden beneidet? Das Problem ist, dass oft nur die Dinge ausgesprochen werden, die schön sind, auch in der Gemeinde. Die besonderen Erfahrungen, die man mit Gott macht, die Gebetserhörungen, die Wunder. Das alles darf und soll seinen Raum haben. Es motiviert ja auch und ist ein Zeugnis von Gottes Taten. Aber wenn ich immer nur höre, wie gut es bei den anderen läuft und was für eine tolle Beziehung sie mit Gott haben und nicht von Scheitern und Zweifeln berichtet wird, dann bleibe ich alleine mit meinen Kämpfen, habe das Gefühl, falsch zu sein oder etwas falsch zu machen, fühle mich minderwertig und nicht gesehen. Dann traue ich mich vielleicht auch nicht mehr, darüber zu reden, was mir im Glauben und im Leben schwerfällt, meine Fragen zu stellen, auch wenn sie vielleicht dumm scheinen, über mein Ringen mit Gott und mit seinen Geboten zu sprechen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinschaft ehrlich miteinander sein können und das Scheitern und Gelingen, Fragen und Antworten, Gott vertrauen und zweifeln, gleichermaßen ihren Raum haben. Der Psalmbeter beschwert sich. Er beschwert sich über die Gottlosen, die Grausamen, die Stolzen, die andere verhöhnen und verspotten. Und dabei stört ihn nicht so sehr die Gottlosigkeit an sich, sondern dass sie keine Folgen zu haben scheint. Und dass andere Menschen ihnen Glauben schenken. Und das ist ja auch unfair. Die Welt ist auch heutzutage noch voll von Menschen, die keinen guten Lebensstil pflegen, die sich nicht um die Belange anderer kümmern, die Menschen ausbeuten, versklaven, Profit mit ihnen machen. Ein schlechtes Gewissen scheint sie nicht zu plagen. Sie führen ein gutes Leben. Und es gibt große Unternehmen, deren Besitzer im Geld schwimmen und trotzdem keine angemessenen Steuern zahlen. Sich nicht um diejenigen scheren, die ihre Produkte herstellen und in Armut leben. Ja, die Welt ist voller Ungerechtigkeiten. Man weiß auch nicht so genau, in welcher Situation der Psalmbeter steckt, als er diesen Psalm geschrieben hat. Was ist es, was ihn so aufwühlt und fast verzweifeln lässt? Vielleicht ist er unerwartet krank geworden. Vielleicht hat er viel Geld verloren. Vielleicht sind Freunde oder Familienmitglieder in Not geraten. Oder vielleicht hat er etwas eigentlich Sinnvolles und Hilfreiches getan und wird nun dafür bestraft. So wie die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rakete, die in Italien angeklagt wurde, nachdem sie 53 Geflüchtete aus dem Mittelmeer gerettet und nach Lampedusa gebracht hat. Oder wie Nelson Mandela, über den wir letzte Woche schon gehört haben, der sich gegen die Ungerechtigkeiten der Apartheid in Südafrika einsetzte und dafür im Gefängnis landete. Das sind natürlich extreme Beispiele, aber vielleicht bist du ja auch schon mal in Schwierigkeiten geraten, weil du versucht hast, nach Gottes Prinzipien zu leben. Bist dafür vielleicht ausgelacht oder geärgert worden. Oder du hast manchmal das Gefühl, dass die guten Dinge, die du tust, gar nicht gesehen werden. Dass du dich abrackerst in der Gemeinde oder auf der Arbeit und es nicht gewertschätzt wird. Oder vielleicht bist du resigniert, weil dein Einsatz für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt keinen Einfluss zu haben scheint. Der Psalmbeter kann die Erfahrungen, die er macht, nicht in Einklang bringen mit dem, was er über Gott weiß. Er ist frustriert und fragt sich, ob es überhaupt einen Sinn hat, sich an Gottes Gebote zu halten, bis er eines Tages in Gottes Heiligtum kommt. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorgen von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber das war mir zu schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Die Wende in seinem Denken gelingt dem Psalmbeter nicht, indem er fromme Floskeln aufsagt oder indem andere ihm fromme Floskeln entgegenwerfen, sondern indem er seine Sprechrichtung ändert. Er spricht nicht mehr über Gott und lamentiert vor sich hin, wie schlecht es ihm geht, sondern er fängt an, mit Gott zu reden. In Vers 15 heißt es, wenn ich wirklich so geredet hätte, wäre ich zum Verräter an deinem Volk geworden. Die Erkenntnis, die ihm hilft, mit der Ungerechtigkeit in dieser Welt klarzukommen, erlangt er schließlich in Gottes Heiligtum, da, wo Gott gegenwärtig ist. Um neue Ideen und ein verändertes Denken und Fühlen zu bekommen, manchmal auch, um wieder neue Motivation zu bekommen, uns gegen die Ungerechtigkeiten in dieser Welt zu stellen, brauchen wir einen Wechsel unserer Blickrichtung. Manchmal auch einen Ortswechsel. Und dazu hilft uns Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart können wir unsere Perspektive wieder gerade rücken. Und manche Wahrheiten fallen uns wieder ein, die sonst so schnell im Alltag des Lebens untergehen. Wo ist dein Ort, an dem Gott dir nahe kommt? Wo kannst du zu neuen Erkenntnissen gelangen? Wo kannst du besonders gut auf Gottes Stimme hören? Gott kann uns natürlich überall begegnen, aber manchmal brauchen wir für uns diesen bestimmten Ort, um bei uns selbst und bei Gott anzukommen. Manchmal müssen wir uns dazu aufraffen und uns bewusst auf den Weg machen. Überleg mal kurz, wo für dich so ein Ort sein könnte, ein guter Platz, wo du Gottes Gegenwart spüren kannst. Vielleicht gibt es einen besonderen Platz in deiner Wohnung oder im Garten, in der Kirche, auf einem Spaziergang in der Natur, vielleicht im Auto. Du kannst auch verschiedene Orte einfach mal ausprobieren. Und dann bedarf es aber auch einiger Übung. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir dranbleiben, immer wieder Gottes Gegenwart suchen, dann kann dadurch ganz viel Positives erwachsen. Unser Fühlen, Denken und Handeln wird durch Gottes Gegenwart verändert und wir werden immer wieder neu inspiriert. So auch der Psalmbeter. Er wurde an eine Wahrheit erinnert, die er vermutlich schon vorher kannte, die ihm aber in dieser Situation neu bewusst wurde. Gott hält ihm vor Augen, was das Ende derjenigen Menschen ist, die Gott nicht kennen. Im Psalm schreibt er weiter, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und stürzt sie ins Verderben. In einem Augenblick sind sie fort und ihr Ende wird schrecklich sein. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, wirst du sie auslöschen, Herr. Wenn du dich erhebst, da erkannte ich, wie verbittert ich war und welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich muss dir wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Die Erkenntnis über das Ende derjenigen, die Gott nicht kennen, lässt den Psalmbeter gleichzeitig auch erkennen, dass es ihm nicht gut tat, immer nur auf die anderen zu schauen. Es hat ihn neidisch, verbittert und zornig gemacht. Er war ganz fixiert auf die anderen und ihr Glück. Dadurch hat er den Kontakt zu sich selbst und zu Gott verloren. Wie gut, dass Gott immer wieder unsere Gedanken gerade rückt und uns daran erinnert, wer er ist und dass er es gut mit uns meint. Im Psalm heißt es weiter, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Die aber, die dich verlassen, werden umkommen, denn du vernichtest alle, die sich von dir abwenden. Doch mir geht es gut, weil ich mich nahe an Gott halte. Bei Luther heißt es in Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Hier ist es also, das große Dennoch. Die Missstände in dieser Welt sind nicht aufgehoben, die Not nicht aus der Welt geschafft. Das erleben wir heute genauso wie damals. Manche Spannungen bleiben bestehen, das können wir nicht lösen. Und dennoch gehören wir zu Gott und dürfen stets an ihm bleiben. Das hilft uns, die Ungerechtigkeiten und offenen Fragen auszuhalten und ihm anzuvertrauen, daran nicht zu verzweifeln, sondern uns motivieren zu lassen, das, was wir dagegen tun können, auch zu tun. Manchmal scheint es vielleicht sinnlos, wenn ich als einzelner Mensch mich gegen das Leid der Welt einsetze. Aber dennoch tue ich es. Dennoch bleibe ich dran und trage meinen Teil, so klein er auch sein mag, dazu bei. Das Festhalten an Gott hilft uns auch in Zeiten der eigenen Not, der Erschöpfung und Krankheit. Dennoch ist Gott da. Dennoch bleibt er der Trost unseres Herzens. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, Gott ist uns nahe. Anstelle von Belehrungen und Schuldzuweisungen reicht er uns seine Hand. Das wäre jetzt eigentlich ein schönes Ende. Dem Psalmbeter ist es aber wichtig, noch einen letzten Satz hinzuzufügen. Ich setze meine Zuversicht auf den allmächtigen Herrn. Von seinen wunderbaren Werken will ich allen erzählen. Wir sollen mit unseren Erfahrungen und Erkenntnissen nicht bei uns bleiben oder im gemütlichen Kreis der Gemeinde. Weder mit den negativen noch mit den positiven. Das, was wir mit Gott erleben, das, was er für uns tut, davon sollen wir erzählen. Wir sollen andere teilhaben lassen an diesem wunderbaren Geschenk einer Beziehung mit Gott. Teilhaben lassen daran, dass Gott da ist und alles in seiner Hand hält. Auch wenn es in dieser chaotischen und oft ungerechten Welt vielleicht nicht immer so scheint. Daran, dass Gott gut ist. Dennoch. Amen.